Darf ich eine ganz persönliche Vorbemerkung machen? Zwischen der letzten Abendbibelschule und dieser Abendbibelschule, da liegt der 3. April mein zweiter Herzinfarkt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch einmal so mich erhole, sogar nach Indien kann. Und jetzt wieder bei der Abendbibelschule dabei sein kann, ist Gottes Gnade und ich danke dafür. Man macht sich das gar nicht klar. Heute Abend, als ich gedacht habe, jetzt geht's zur Abendbibelschule, ist mir das bewusst geworden, was zwischen der letzten Abendbibelschule und heute liegt. Ich habe auch von dort her viele Dienste reduziert, aber die drei Abende, ich denke, die machen wir zusammen. 1. Samuel 24, unter der Überschrift Gottes Willen, nach Gottes Willen leben, jetzt heute, Geduld wirkt Vertrauen. Und David ging hinauf und blieb in den Bergfesten bei En-Gedi. Als nun Saul zurückkam von der Verfolgung der Philister, wurde ihm gesagt, siehe, David ist in der Wüste En-Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, David samt seinen Männern zu suchen in Richtung auf die Steinbockfelsen. Und als er kam zu den Schafhürden am Wege, war dort eine Höhle. Und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hände geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte, und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wies seine Männer von sich mit harten Worten und ließ sie sich nicht an Saul vergreifen. Als aber Saul sich aufmachte aus der Höhle und seines Weges ging, machte sich auch David auf ihm nach und ging aus der Höhle und rief Saul nach und sprach, mein Herr und König. Saul sah sich um, und David neigte sein Antlitz zur Erde und fiel nieder. Und David sprach zu Saul, warum hörst du auf das Geschwätz der Menschen, die da sagen, David sucht ein Unglück? Siehe, heute haben deine Augen gesehen, dass sich der Herr in meine Hand gegeben hat in der Höhle, und man hat mir gesagt, dass ich dich töten sollte. Aber ich habe dich verschont, denn ich dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte Jahwes. Mein Vater, sieh doch hier den Zipfel deines Rocks in meiner Hand, dass ich den Zipfel von deinem Rock schnitt und dich nicht tötete. Daran erkenne und sieh, dass meine Hände rein sind von Bosheit und Empörung. Ich habe mich nicht an dir versündigt, aber du jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und mich an dir rächen, aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Wie man sagt nach dem alten Sprichwort, vom Bösen kommt Böses, aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Wem zieht der König von Israel nach? Wem jagst du nach, einem toten Hund, einem einzelnen Floh? Der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir und sehe darein und führe meine Sache, dass er mir Recht schaffe wider dich. Als nun David diese Worte zu Saul geredet hatte, sprach Saul, ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte und sprach zu David: Du bist gerechter als ich. Du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen. Und du hast mir heute gezeigt, wie du Gutes an mir getan hast, als mich der Herr in deine Hände gegeben hatte und du mich doch nicht getötet hast. Wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn mit Frieden seinen Weg gehen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Nun siehe, ich weiß, dass du König werden wirst und das Königtum über Israel durch deine Hand Bestand haben wird. So schwöre nun mir bei dem Herrn, dass du mein Geschlecht nach mir nicht ausrotten und meinen Namen nicht austilgen wirst aus meines Vaters Hause. Und David schwor es Saul. Da zog Saul heim. David aber mit seinen Männern zog hinauf auf die Bergfeste. Gottes Willen ist eindeutig und klar. Da gibt's überhaupt nichts zu deuteln. Saul selber drückt das aus. David soll König sein über Israel. Das ist Gottes erklärter Wille. Das hat Samuel vollzogen. 1. Samuel 16, die Verse 12 und 13. Diese Situation, als Samuel in das Haus des Isai kommt und die Söhne werden ihm vorgeführt, und keiner von denen, die da sind, trotz ihrer großartigen Gestalt, da kommt ja unsere Jahreslosung, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und dann lassen sie David holen. Da sandte er hin und ließ ihn holen, und er war bräunlich mit schönen Augen und von guter Gestalt, und der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn er ist's. Ganz eindeutig und klar. David soll König sein, und er bekommt auch mit der Salbung die Ausrüstung als König. Lesen wir einmal Vers 13, 1. Samuel 16, 13. Laut lesen. Wer traut sich?
Da nahm Samuel sein Löwen und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Hause.
Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tage an und weiterhin. Die Grundvoraussetzung überhaupt, um nach Gottes Willen zu leben, ja, um überhaupt Gottes Willen erkennen zu können, ist, dass der Geist Gottes in unserem Leben da ist. Der Geist des Herrn, der Geist Jahwes, geriet über David von dem Tage an und weiterhin. Das ist auch von Jesus gesagt. Schlagen wir mal auf, Johannes, Matthäus 3, Vers 16. Die Ausrüstung für Jesus, um seinen Dienst zu tun. Ein anderer, Johannes 1, 32. Matthäus 3, Vers 16. Wer es hat, soll es laut lesen. Der Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über ihm kommen. Johannes 1, Vers 32.
Und Johannes zeugte und sprach: Ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm.
Und blieb auf ihm. Im Alten Testament, bei den Gottesleuten des Alten Testamentes, ist es manches Mal so, der Geist des Herrn kam über ihn. und erfüllte ihn für eine bestimmte Aufgabe. Bei David heißt es, und er blieb bei ihm. Und bei Jesus heißt es genauso. Wie ist das mit den Jesus-Leuten? Wie ist das bei uns? Bitte? Das ist eine Behauptung, er bleibe bei uns. Stimmt das? Natürlich. Ja, da brauche ich eine Bibelstelle. Römer 8, Vers 11, ein anderer 1. Korinther 3, Vers 16. Jetzt geht's um uns. Römer 8, Vers 11, 1. Korinther 3, Vers 16.
Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt.
So, es reicht schon. Wenn nun der Geist, der Jesus auferweckt hat, in euch wohnt. Also nicht nur kurzen Anstandsbesuch macht oder einen Höflichkeitsbesuch, sondern er wohnt in uns. 1. Korinther 3, 16.
Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt?
Und der Geist Gottes in euch wohnt. Das ist die Voraussetzung, das ist die Grundlage, das Fundament, auf dem wir nach Gottes Willen leben können, weil sein Geist in uns wohnt. Und wohnen meint immer bleibend. Allerdings, wir kommen nachher noch drauf, er wohnt in uns. Ob wir ihn dann gestalten lassen, das ist eine andere Frage. Ich habe schon einmal das Beispiel erzählt. Als Student habe ich ein wunderbares, großes Zimmer in Hamburg gehabt, billig. Knapp neben der Reeperbahn, war nachts immer ziemlich laut, aber eine alte Dame, die Frau Paulsen, die war über 80, und ihre Schwester, die haben mir das Zimmer vermietet mit einer Auflage. Die alten Damen sahen immer sehr gern Kriminalfilme im Fernsehen, aber sie haben sich so gefürchtet dabei. Dann haben sie mal eine ganz billige Miete gemacht und gesagt, immer wenn ein Krimi kommt und ich bin da, dann soll ich dazu sitzen. Ich habe noch nie so viel Krimis gesehen wie in den 2 Semestern in Hamburg. Aber wer mich dort besucht hat, der konnte von dem, wie ich da lebte, nicht drauf schließen, wer ich bin. Denn die Einrichtung, die stammte von ihnen. Ich wohnte möbliert. Da war ein riesiger, schwarzer, großer Schrank. Das Zimmer war ursprünglich das Büro ihres verstorbenen Mannes gewesen. Am Anfang hat mir das gefallen, aber im Laufe der Zeit ging mir es auf den Geist. Dann habe ich gesagt, Frau Paulsen, könnten wir nicht den Schrank raustun? Sie haben doch noch so viele Zimmer und wir stellen etwas Kleineres, Freundliches ein. Da wird sie richtig sauer. Eher ziehen Sie aus. Das bleibt so, wie es ist. Musste möbliert wohnen. Der Geist Gottes wohnt in uns. Aber ob er umräumen darf, das liegt dann an uns. Das liegt dann an uns. Das möchte er. Er möchte die alten Möbel unseres Stolzes, unseres Ehrgeizes, unserer Selbstgerechtigkeit, unseres Beleidigtseins, was es da alles gibt in uns, die möchte er rauswerfen. Aber er veranstaltet keine Zwangsräumung. Er sagt uns das immer wieder. Du, ich wohne noch möbliert, ich würde ganz arg gern bei dir ummöblieren. Das würde ich ganz arg gern. Bist du mit einverstanden? Da mahnt er uns dabei. Aber wichtig, der Geist Gottes wohnt in uns. Von Saul heißt es ausdrücklich, der Geist Gottes wich von ihm. Unsere erste Überschrift deshalb, Gottes Willen entgegen. So lebt Saul. Saul, der Name auf Deutsch übersetzt, ist ein Dankesname. Saul, der Erbetene. Der Bruch in seinem Leben kommt 1. Samuel 15. Saul wird verworfen. Er gehorcht nicht dem Wort Gottes. Dabei geht es um ein Wort, das eigentlich für uns auch schwierig ist. Gott befiehlt dem Saul, Amalek auszurotten. 1. Samuel 15, Vers 3, zieh hin, schlag Amalek und vollstrecke den Bann an ihm und an allem, was es hat. Verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Ein ungeheuer harter Auftrag, zorniger Auftrag. Wer ist denn Amalek? Wer weiß das? Woher stammt er? Woher stammen die Amalekiter? In der Rang, in der Erbreihe. Amalek heißt auf Deutsch übersetzt der Raffende, der Neidische, der Selbstmächtige. Und ist ein Enkel des Esau. Es gibt ja immer diese beiden Linien. Durch die ganze Geschichte Israels läuft eine Geschichte derer, die Israel den Segen streitig machen mit. Von Anfang an. Der Enkel Esaus. Und jetzt geht's um eine Geschichte, die wird uns erzählt in 2. Mose 17, ab Vers 8. Da kommen zwei Männer vor, dann weiß gleich jeder wahrscheinlich von uns, was gemeint ist. Aaron und Hur, was machen die? Die stützen die Arme des Mose. Israel ist am Ende, ist ermattet auf dem Weg in der Wüste und dann greift gemein, äußerst gemein aus dem Hinterhalt die Amalekiter an. Um Israel jetzt ein für alle Mal auszulöschen. Sie greifen die Nachhut an, dort wo die Schwachen sind, und rollen das Feld von hinten auf. Und Israel wäre in dieser Schlacht ohne jede Chance gewesen. Und dann kommt Mose und solange er seine Arme emporhob, siegte Israel. Und als er auch nicht mehr konnte, dann stützten sie seine Arme. Und so gewann Israel. Als Israel völlig am Ende war, da greift Amalek an, an der schwächsten Phase. Und dort kündigt Gott das Gericht an. Über Amalek. 5. Mose 25, Vers 17 bis 19 wird es noch einmal eingeschärft. Mose am Ende seines Lebens sagt das zu Israel, ihr sollt das nie vergessen. Amalek wollte euch ganz ausrotten. Und darum wird Amalek fallen. Dieses Volk. Zwei Punkte, warum wir nicht sagen können, der Auftrag, den Saul jetzt erhält, das Problem Amalek zu lösen, sie auszurotten. Erstens, Amalek wusste um die Gerichtsankündigung. Sie hätten umkehren können. Sie blieben fortdauernd die erbittertsten Feinde Israels. Zweitens, Amalek kannte wie alle Völker damals das Grundgesetz Gottes, wie heißt das? Das einfachste Grundgesetz Gottes. Bitte? Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben für Leben. Dieses Grundgesetz wird jetzt am Amalek vollzogen. Im Alten Testament wird das Gericht oft schon in der Erdenzeit vollzogen, im Neuen Bund nicht mehr. Im Neuen Bund heißt, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Im Neuen Bund gibt es kein Vernichtungsgericht. Es gibt Erziehungsgerichte, aber kein Vernichtungsgericht. Hier wird an Amalek das Vernichtungsgericht vollzogen. Für unsere humanistisch aufklärerischen Ohren hört sich das sehr grausam an. Das ist und bleibt aber das Grundgesetz Gottes. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben für Leben. Und wir unterliegen dem auch. Nur, Jesus hat das auf sich genommen. Als er dort am Kreuz stirbt, wird das Grundgesetz Gottes vollzogen. Leben für Leben. Der ewige Gottessohn gibt sein Leben, damit wir weiterleben können. Wir hätten unser Leben verwirkt. Jesus tut das. Er vollzieht das. Er lässt das an sich vollziehen. Saul übernimmt diesen Auftrag, aber er führt ihn nicht völlig aus. Er lässt den König am Leben. Er will ihn im Triumphzug vorführen und die besten Teile der Beute, auch die behält er. Und als Samuel ihn darauf anspricht, da lügt er. 1. Samuel 15, Vers 13. Ich habe des Herrn Wort erfüllt. Das hat er nicht getan. Er hat seines erfüllt. Er hat das Herrnwort nur teilweise erfüllt. Dann schiebt er das weg, als Samuel sagt, ich höre aber noch die Rinder, ihr habt doch große Beute gemacht. Dann sagt Saul, das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder. Er schiebt es von sich weg. Hätte er den klaren Befehl Gottes weitergegeben, es darf keine Beute gemacht werden. Niemand im Volk hätte sich getraut, hier irgendwie etwas zu nehmen. Das heißt, Saul war dafür verantwortlich. Und jetzt wird er sogar noch zum frommen Lügner. Er sagt, das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie zu opfern dem Herrn. Eine fromme Ausrede. Saul hat nicht Gottes Willen getan. Er hat ganz eindeutig seinen Vorteil gesucht, seine Ehre. Er wollte im Triumphzug einziehen, durch Israel ziehen, vorne draus der König, der Amalekiter, das gefürchtetste Kampfvolk damaliger Zeit. Sie galten als unbesiegbar. Und jetzt führt er den König in Ketten vor und die besten Rinder und Schafe, die fetteste Beute. Und jetzt kommt ganz direkt der Samuel und sagt ihm, du sollst nicht mehr König sein über Israel. Du sollst nicht mehr König sein, Vers 23. Er hat dich verworfen, dass du nicht mehr König seist. Lass uns sehr genau zuhören. Es geht nicht darum, dass ein Saul jetzt ewig verworfen sei. Um das geht's hier nicht, sondern eindeutig, der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Er will ihn nicht mehr in diesem Amt, in diesem Dienst. Wenn Saul jetzt gesagt hätte, ich habe gesündigt, ich beuge mich des Herrn Wort, ich lege das Königtum nieder. Spekuliere jetzt einmal frei, der wäre ein geachteter Mann geblieben in Israel. So wie man das heute so sagt, Elder Statesman. Der hätte unendliches Ansehen genossen, hätte mitberaten können. Saul wurde nicht verstoßen aus dem Volk, schon gar nicht auf ewig verstoßen. Er sollte aus diesem Amt abtreten. Das hat er nicht getan. Das ist die Sünde Sauls, das ist das Schicksal Sauls. Deshalb geht's mit ihm dann so. Nach Gottes Willen leben, das ist diese ernste Frage nach meiner Platzanweisung. Bin ich an dem Platz, an dem Ort, wo ich wirklich Jesus dienen kann, oder gehe ich meine eigenen Wege? Saul bleibt in einem Amt, in einem Dienst, an einem Ort, wo ihn Gott nicht mehr gebrauchen will. Darum kommt das Unheil über ihn. Nach Gottes Willen leben, dass wir uns immer wieder fragen lassen. Uns selber darum bitten, Herr, zeig mir, ob und wie ich am richtigen Ort bin, richtigen Platz, im richtigen Dienst in der Gemeinde, oder habe ich mich da hineingedrängt? Ist eigentlich eine gute Linie, dass in der christlichen Gemeinde in der Regel das Berufungsprinzip gilt. Das Bewerbungsprinzip ist immer etwas schwierig. Das Berufungsprinzip. Es kann aber auch durchaus sein, dass du von den anderen berufen wirst und sie sagen, du, soweit ich dich jetzt beobachtet habe, du hättest wirklich eine große Gabe, zum Beispiel einen Hauskreis zu leiten. Und du entziehst dich dieser Berufung. Saul bleibt in einem Amt, in dem Gott ihn nicht mehr haben will. Und deshalb dieser erschütternde Vers, 1. Samuel 16, Vers 14, der Geist des Herrn aber wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. 1. Samuel 16, Vers 14. Der Gottesgeist weicht und ein böser Geist. Stutzig macht zunächst diese Aussage, ein böser Geist vom Herrn. Wie sendet Gott auch böse Geister? Wie würdet ihr das erklären? Was geschieht hier? Bitte? Es hat der andere die Macht, aber jetzt geht es um die Bemerkung, ein böser Geist von Jahwe. Saul geht's. Ja. Das, was hier mit böser Geist steht im Hebräischen, heißt eigentlich ein mit sich selbst beschäftigender Geist. Da wird etwas deutlich von dem. Nämlich?
Es ist so, wenn der Wohnung leer gekehrt ist, ja, geschmückt ist, dann liegt der Geist Gottes und er geht und dann noch sieben andere Besatze und dann kommen sie zurück.
Ja, mir geht es jetzt nur um, weil das so sonst missverständlich wäre, um diese Bemerkung, ein böser Geist von Jahwe, dass wir nicht denken, Gott sendet Dämonen oder böse Geister ins Leben eines Menschen, sondern böse heißt hier, er beschäftigt sich mit sich selber. Das genau, was Paulus in Römer 1 schreibt, er hat sie dahin gegeben. Wo Gott seine Hand zurückzieht, kommen die anderen Herren. Genau das, was sie gesagt haben. Aus der Gemeinschaft, aus dieser engsten Verbindung mit Gott weg, weil der Geist Gottes weicht und dann ziehen sieben andere Geister ein. Böse, nicht in dem Sinn, dass da irgendwie Dämonisches oder so, sondern ein Geist, der sich mit sich selber ständig beschäftigt. Ein Denken, das immer um sich selber kreist. Deshalb wird Saul schwermütig. Es kommt keine Weisung mehr von außen. Gott lässt ihn seine Wege gehen. Und weil Saul keinerlei Weisung mehr hat, deshalb greift er dann zum letzten Mittel. Was ist das? Woran scheitert Saul dann letztlich? Er geht zum, nicht Wahrsager noch, zu einer Hexe. Und die beschwört, Saul braucht unbedingt eine Weisung, weil er sonst, er hat keinerlei Antrieb mehr. Und dann wird er Samuel heraufbeschworen und kann ihm nur sein Ende ansagen.
Ja gut, aber hier steht die Wahrsagergeist.
Bitte?
Hier steht Wahrsagergeist.
Wo steht es?
Bei
Endor. Lauter, lauter, die anderen hören nichts. Da ist eine Frau, die kann Tote beschwören, wird ihm gesagt. Das ist, sie selber hat den Wahrsagergeist nicht, aber sie kann den Samuel heraufholen. Aber das ist eine Nebenfrage jetzt. Auf jeden Fall, Saul braucht unbedingt Weisung und an dem scheitert er. Das ist ja bei vielen Menschen bis heute so. Wenn keine Wegweisung da ist, was macht man nicht alles? Es gibt ja hier in der Bundesrepublik Deutschland Tausende von Wahrsagern. Tausende. Die verdienen gut. Gottes Willen entgegen. Klar und eindeutig handelt Saul so. Und darum lässt ihn Gott seine Wege gehen. Saul kämpft sogar gegen Gottes Plan. 1. Samuel 24, Abvers 2. Das muss man sich einmal vorstellen, was hier geschieht. Saul sagt ausdrücklich, ich weiß, dass du König sein wirst. In Vers 21. Und jetzt sammelt er 3000 Elitesoldaten um einen einzigen, der hat vielleicht noch 30, 40 Strauchdiebe, so Wüstenleute bei sich, um den zu fangen. 3000 Elitesoldaten. Das ist ein ungeheurer Einsatz, den Saul hier bringt. Das heißt, er will ein für alle Mal diese Frage lösen. Er kämpft ausdrücklich gegen Gottes Plan. Er lebt Gottes Willen bewusst entgegen. Ziehen wir ein dreifaches Fazit. Erstens, ein Gottesmann, der seine Platzanweisung nicht annimmt. Bis Saul. Ich sage es noch einmal, es geht nicht um ein verwerfende Saul auf ewig. Es geht um das, dass er in diesem Dienst für Gott nicht mehr nützlich ist. Es stellt uns die Frage, wenn es geht nach Gottes Willen leben, wo sind wir auf unseren Eigenwegen? Wo sind wir auf unseren Eigenwegen? Hat mich einmal tief bewegt, einer der Männer, die mein Leben auch geistlich sehr geprägt haben, war unser Vorstand im CVDM in Druid. Faszinierender Mann. Und nach einigen Jahren, als wir uns gut kannten, hat er mir einmal seine Lebensgeschichte erzählt. Er hat Schreiner gelernt, seine Gesellenprüfung gemacht. Und dann hat er in sich einen klaren und deutlichen Ruf gehabt. Gott will ihn haben als Missionar. Er wusste sogar das Land. Ich weiß nicht mehr genau, es war Brasilien. Und gegen den Widerstand seiner Eltern, die konnten das überhaupt nicht sich vorstellen, ging er auf eine Bibelschule, damals bei Pastor Paul Le Sœur war das, glaube ich. Ich weiß nicht, wo die Bibelschule war. Die war damals ziemlich bekannt. Er blieb dort zunächst ein Jahr, dann kam er in den Semesterferien zurück und seine Eltern, die das absolut nicht sehen konnten, dass ihr einziger Sohn Missionar wird da in der Pampa im Urwald, die haben arrangiert, da war eine Hochzeit im Dorf und sie haben, er wurde Braut, ich sag nur der Brautführer, und die haben ihm ein Mädchen zugeordnet und er hat tatsächlich sich verliebt. Bei dieser Hochzeit. Und dann hat er sie gefragt, du weißt, ich bin auf der Bibelschule und würdest du mit mir einmal gehen? Sie hat gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Da haben sich die Eltern auch vorher versichert. Und sie hat ihn vor die Wahl gestellt, entweder ich oder die Bibelschule. Und er hat damals sie gewählt. Und er hat gesagt, das ist in meinem Leben zum großen Schmerz geworden. Ich konnte nie mehr eigentlich aus dem vollen Leben, weil ich gewusst habe, jetzt bin ich meinen eigenen Weg gegangen. Gott hat ihn nicht dahin gegeben. Er hat ihn gesegnet. Er wurde für uns Junge, wurde er wirklich ein Anstoß und Vorbild. Aber über seinem Leben, da lag es wie ein Grauschleier. Wie ein Grauschleier. Wir in unseren eigenen Wegen. Das Zweite, was wir hier an Saul sehen, Gottes Willen klar kennen, aber nicht gehorchen. Das geschieht hier bei Saul. Er kennt Gottes Willen ganz klar, aber er gehorcht nicht. Darum kommt in seinem Leben der Bruch. Wie heißt es nachher, als er sich verteidigt vor Samuel? 1. Samuel 15 sagt, ich habe doch eigentlich alles gehalten und ich werde jetzt alles, was wir als Beute haben, dem Herrn opfern. Da sagt ihm Samuel, Gehorsam ist besser als Opfern. Wisst ihr, wenn Jesus gesagt hätte, ja, ich führe den Willen Gottes aus bis, und dann aber am Schluss, aber am Kreuz bleibe ich nicht. Da wäre er seinen Weg gegangen. Nein, wenn ich Gottes Willen erkenne, dass ich ihn dann auch wirklich tue, gehorsam, mit aller Konsequenz. Das Dritte, was wir an Saul lernen, an seinem eigenen Weg, er will seine Ehre nicht aufgeben. Kommt einmal die Situation, da kommt eine hohe Gesandtschaft von Priestern aus Jerusalem zu diesem Täufer dort am Jordan, der die Massen begeistert und anzieht. Und dann fragen sie ihn, bist du der Christus? Das war die eigentliche tiefste Versuchungsstunde im Leben des Johannes. Er hätte ja jetzt antworten können, ja, ich bin's. Er sagt aber ganz klar und eindeutig, ich bin's nicht. Ich bin nur Stimme eines Predigers in der Wüste. Johannes 3,30 ist ein ganz wichtiger Vers, der gilt nicht nur für den Johannes, den müssen wir lesen. Wenn es um die Frage geht, nach Gottes Willen leben, Johannes 3,30. Das reicht. Er muss wachsen. Ich muss abnehmen. Dass das in unserem Leben geschieht. Jesus soll wachsen in mir. Er soll immer deutlicher werden. Ich will abnehmen. Deshalb sagt Jesus, Matthäus 16, Vers 24, wer mir nachfolgen will, der, wie heißt es jetzt? Der verleugne sich selbst. Der muss das lernen, Nein zu sich selber zu sagen. Der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach und verleugne sich selbst. Verleugnen, Nein zu mir sagen. Nicht in dem Sinn, dass ich sage, ich bin nichts, ich kann nichts, ich hab nichts, ich taug nichts. Sondern in dem Sinn, an mir und meinem Leben. Wie heißt der Liedvers? Ist nichts auf dieser Erde, was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert. Er muss zunehmen, er muss wachsen, dass Christus in uns Gestalt gewinne, schreibt ein Apostel Paulus, dass wir immer mehr die Jesusart ausprägen. Wisst ihr, es gibt nichts Belämmernderes. Ich sag's mal ganz direkt so, ich bin ja jetzt schon einige Jahre in der Gemeinde dergleichen. Wenn man so die Leute kennt und jetzt das so überlegt, mit dem habe ich damals schon gesprochen und der hat das und das erzählt, wenn du heute mit ihm sprichst, da kommt der ganz gleiche Jammer. Da hat sich in 10 Jahren nichts geändert. Da ist nichts gewachsen. Da bleibt immer der gleiche alte Jammers, gleiche alte Trämle. Schlimm. Gegenteil, es verstärkt sich noch. Wenn einer ständig anfängt und angefangen hat zu jammern, dann muss irgendwann mal der Zeitpunkt kommen, weich dir, Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Da muss wieder etwas wachsen. Sonst verstärkt sich ständig der Jammer. Wenn Jesus sagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, dann geht's genau um das. Prägt sich das immer deutlicher aus, ich bin ein Christ. Merkst du das in deinem Leben? Merkst du das? Das freut mich, wenn eine Mutter von ihrem Sohn sagt, ich kann eigentlich nur staunen. Ich kann nur staunen. Sei der wirklich bewusst Christ geworden ist, der verändert sich von Monat zu Monat. Und das sind dann so einfache Sachen, dass sie sagt, ich frage sie an, was merkst du das eigentlich? Und sie sagt, er wirft seine alten Socken nicht mehr einfach ins Zimmer, er tut sie in den Korb. Da geht's jetzt gar nicht um das, dass er riesig geistlich das ganze Haus durchweht, sondern er wird ordentlich. Er fragt sogar, kann ich dir was helfen? Das in der Pubertät, Leute, ist eine immense Leistung, was der Geist Gottes da vollbringt. Da sind wir in der Regel völlig machtlos, mit aller Autorität als Eltern. Der Geist Gottes kann's. Dass der Jesus in uns Gestalt gewinnt. Wir können uns ruhig auch einmal fragen, wo ist das in meinem Leben, wo ich der Jesusart noch ganz widerspreche? Was ganz gewiss nicht zu dem passt, dass ich sage, ich bin ein Christ. So, jetzt machen wir eine Pause, dann kommt die zweite Überschrift, Gottes Willen erzwingen und dann noch eine kurze dritte, Gottes Willen erwarten. Saul kennt eindeutig und klar Gottes Willen und lebt eindeutig und klar gegen Gottes Willen. Zweitens, Gottes Willen erzwingen. Auch David weiß Gottes Willen. Seit seiner Salbung. Er soll der neue König über Israel sein. Das ist ja nicht eine Ehrenstellung in dem Sinn, sondern König ist eine Aufgabe, ein Dienst. Er soll Heilsträger für Israel sein. Wenn er seine Situation jetzt anschaut, da unten am Toten Meer in Engedi, er ist ein Gejagter. Er sitzt in der Wüste. Auf seinen Kopf ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Er ist ein Geächteter, Vertriebener. So sitzt David dort unten in der Höhle in Engedi. Ist ja ein idyllischer Ort, gell, Engedi. Wer schon einmal dort war, der sieht es jetzt vor Augen. Saul suchte ihn in Richtung der Steinbockfelsen. Wo sind denn die? Wer weiß? Wenn man durchläuft und geht hinten zu diesem Wasserfall rechts hoch, das sind ganz bizarre, steile Felsen, die Steinbockfelsen. Wir haben immer, jedes Mal, wenn wir dort waren, haben wir Steinböcke gesehen, dort in Engedi. Dort sitzt der David in der Höhle, versteckt sich mit den wenigen, die bei ihm sind. Wir wissen sogar genau, was David dort in der Höhle gebetet hat. Was? Bitte? Nee? Psalm? Schlagt's mal auf. Psalm 142. Eine Unterweisung Davids, als er in der Höhle war. Ein Gebet. Da kommt seine ganze, auch innere Not zum Ausdruck. Ich schreie zu Jahwe mit meiner Stimme. Ich flehe zu Jahwe mit meiner Stimme. Ich schütte meine Klage vor ihm aus und zeige an vor ihm meine Not. Wenn mein Geist in Ängsten ist, so nimmst du dich meiner an. Sie legen mir Schlingen auf dem Wege, den ich gehe. Schau zur Rechten und sieh, da will niemand mich kennen. Ich kann nicht entfliehen. Niemand nimmt sich meiner an. Da haben sie ihm wahrscheinlich kurz vorher gesagt, David, hau ab so schnell wie möglich. Saul zieht mit 3000 Elitesoldaten heran. Herr, zu dir schreie ich und sage, du bist meine Zuversicht, mein Teil im Lande der Lebendigen. Höre auf meine Klage, denn ich werde sehr geplagt. Errette mich von meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig. Führe mich aus dem Kerker, dass ich preise deinen Namen. Die Gerechten werden sich zu mir sammeln, wenn du mir wohltust. Und wie David da in der Höhle sitzt, da kommt Saul. Wie lang war denn David so ein Flüchtling? Wie viele Jahre? 2, 3, 4?
7?
7? 14 Jahre. 14 Jahre lang war David ein Gejagter. Man schätzt, es ist keine genaue Altersangabe, David war circa 16 Jahre alt, als er gesalbt wurde. 14 Jahre lang ein Gejagter. Mit 30 wird er König über Israel, beginnt sein Weg. Erinnert an wen? An Jesus. 14 Jahre lang, das ist die Lehrzeit des David. Die Lehrzeit. Was hat er gelernt in dieser Zeit? Was hat David gelernt in dieser Zeit? Dass nur bei Gott Hilfe ist, aber wenn man es zusammenfasst in dem einen Begriff, er hat Geduld gelernt, warten. So wird er zubereitet zum König. Nichts ist wichtiger, wenn jemand in der Gemeinde, in der alttestamentlichen, in der neutestamentlichen Jesusgemeinde Leitungsverantwortung übernimmt als Geduld. Geduld ist euch vonnöten. Geduld im wörtlichen Sinne von darunter bleiben. Sich nicht ständig über die anderen stellen. darunter bleiben. Galater 6, Vers 2, was steht denn dort? Ah, das muss man wissen. Einer trage des anderen Last. Das ist Geduld. Den anderen mittragen, darunter bleiben, Lasten tragen lernen. 14 Jahre lang bekommt David als Lehrzeit. Das braucht der Kerle. War ein wilder Kerle. Vorher hat er ohne Scheu auf den Goliath zu und hat gesagt, du hältst dein Maul noch. Und dann mit seiner Schleuder. Und als der Saul ihn fragte, traust du dir das, dann hat er gesagt, ja. Wenn bei meinen Schafen da ein Löwe kam, dann bin ich auf ihn zu und habe ihm das Maul aufgerissen und habe ihn mit bloßen Händen erwürgt. David war ein Kerle. Und jetzt lernt er 14 Jahre lang. Nicht selber tun, Geduld. Viele Gottesmänner haben eine lange Lehrzeit, bevor sie in die entscheidende Aufgabe gerufen wurden. Wer zum Beispiel? Mose, das war wieder David. Das war ein bisschen älter, mit 40. Mit 40 hat der Mose einmal eine Faust gemacht und einem aufs Hirn geschlagen. Und der war, hey, mit 40. Probieren Sie mal. Na, lieber nicht. Ah, mit 40, so ein Kraftmensch. Und dann braucht der Mose wie viele Jahre Lehrzeit? 40 Jahre. Bis er bereit ist, diese riesige Aufgabe zu übernehmen, das Volk aus dem Land zu führen, durch die Wüste. Ah, der Jakob, das ist so ein Zwischending, weil dem seine 14 Jahre, da hat er sich ja seine Frau erdient. War nicht so arg Lehrzeit.
Aber er musste auch die Götter unter der Eiche graben.
Also der Jakob hat sich selber eingebrockt. Wäre er zufrieden gewesen mit der Lea, hätte er nicht nochmal 7 Jahre gebraucht. Der hat unbedingt die Rahel willen. Bitte? Das weiß man nicht, aber es ist dem Jakob auch nicht zum Segen geworden, dass er nochmal 7 Jahre gedient hat. Denn das, was da geschehen ist zwischen den verschiedenen Kindern von verschiedenen Frauen, das war Israel nie zum Segen. Also eine arge Lehrzeit war es nicht für ihn, behaupte ich. Aber das kann man noch mal nachprüfen. Aber wer sonst noch? Der Josef, denke ich. Der Abraham, wie viel? 25 Jahre lang. Als die Sarah schon, als Gott gesagt hat, der wird übers Jahr ein, der, wie heißt er? Und Sarah lachte. Und zwar war das spöttisch. Sarah hat Gott ausgelacht, weil sie gesagt hat, also mit aller Liebe und Güte, das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Der Josef, eine lange Lehrzeit. Gott hat ihm gezeigt, sehr früh, als ganz jungem Mann, was seine Aufgabe einmal ist. Er wird herrschen. Und die Garben der Brüder neigen sich vor ihm. Und der Josef weiß nichts Besseres als ergeben. Hey, Nacht hab ich dreim. Ha! Und jetzt braucht's eine lange Lehrzeit. Eine lange Lehrzeit. Und dann wird Josef für diese Aufgabe gerüstet, dass er der Retter Israels wird in der Dürrezeit. Und Daniel. Daniel als ganz junger Mann weggeführt. Dann braucht es eine lange Lehrzeit, Mit 80 ist Daniel so weit, dass er für Israel bittet, stellvertretend Buße tut und dann werden die Türen für das Volk geöffnet heim. Neutestamentlich. Der Paulus, 3 Jahre lang nach seinem Damaskus-Erlebnis in der Wüste, bis er dann wirklich das Evangelium weitertragen konnte. Jesus, müsst ihr euch mal überlegen, da ist 30 Jahre Schweigen im Walde. Da heißt es, er ging mit ihnen, mit 12 taucht er geschwind auf. Und dann heißt es, er ging mit ihnen zurück nach Nazareth und ward ihnen untertan und nahm zu an, was kommt zuerst? Alter, dafür hat er nichts kennen, das kommt automatisch. Das ist eine Anfechtung. Er nahm zu an Alter. Er wurde immer älter. Aber er nahm zu an Weisheit und an Gnade bei Gott und bei den Menschen. Die Lehrzeit Jesu. Manche Strecke in deinem und meinem Leben ist solche nötige Lehrzeit, damit wir Geduld lernen. Und Lehrzeiten sind keine Herrenzeiten. Das sind in der Regel harte Zeiten. Harte Zeiten. Für der David als gejagter Flüchtling. Für der Mose in völliger Einsamkeit als Geißelhirte in der Wüste. Der Josef im Gefängnis, Lehrzeit. Viele unserer Krankheitszeiten sind Lehrzeiten. Jetzt nicht mit 2 E, sondern mit H. Und die allerwichtigste Lektion, Geduld. 2 Stellen, Römer 5, Vers 3 und Jakobus 1, Vers 2 und 3. Wer es hat, soll es laut lesen. Was ist in diesen harten Zeiten zu lernen? Römer 5, Vers 3. Jakobus 1, 2 und 3. Wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Jakobus 1. Ah, das ist schon ein starkes Stück, gell? Liebe Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallet. Das ist schon schwer, das zu unterschreiben. Weil ihr wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, wirkt Geduld, Tragkraft. Tragkraft, weil gerade in solchen Bedrängnissen, eigentlich wirklich Engwege, Bedrückungen, Anfechtung bis hin zu dem, dass ihr in mancherlei schwierigste Situationen kommt, das wirkt in eurem Leben Tragkraft. Kann auch was ganz anderes wirken. Was könnte es noch wirken? Bitterkeit. Was noch? Murren. Was noch? Resignation. Zweifel. Absage an Gott. So wie Hiobs Frau sagt, sage Gott ab. Nur für den, in dem der Geist Gottes wohnt und der auf diesen Geist hört, bei dem wirken Bedrängnisse und Anfechtungen Geduld, Tragkraft. Tragkraft ist die Voraussetzung für die Liebe. Ist die Voraussetzung für die Agape, dass ich mein Leben gebe für den anderen. Geduld war die Voraussetzung, dass Jesus die 12 Jünger 3 Jahre lang erträgt. Er sagte mal, wie lange soll ich euch noch ertragen? Die Tragkraft Jesu, die Geduld, die den Judas bis zur letzten Stunde festhält. Er will sich da nicht tragen lassen. Ohne diese Tragkraft gibt es keine wachsende Liebe. Das gilt schon im ganz normalen Leben. Das ist der riesige Irrtum bei vielen, die heiratet. Die sind oheimlich verliebt. Und da ist der andere bloß toll und ideal und famos und alles. Und dann, nach einer Weile, dann merkt man, ich habe bloß ein Mensch. Und jetzt kommt es darauf an, habe ich für den anderen Tragkraft. Wenn ich keine Tragkraft habe, dann schwindet die Liebe. Die Tragkraft lässt Liebe wachsen. Ich hab dich lieb, auch wenn du so ein Schlamper bist. Es wäre mir lieber, wenn du ein bisschen ordentlicher. Tragkraft erduldet nicht alles. Aber sie hält zum anderen. Liebe ist, wir Schwaben, wir sind gescheite Leute. Kein Schwab wird zu seinem Mädchen sagen, ich liebe dich, das ist ja viel zu geschwollen. Der sagt, ich kann dich leiden. Das ist's. Ich bin bereit, auch an dir zu leiden. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Leiden fallet. Das gilt auch in der Ehe. Die meisten Ehen scheitern an der Stelle, weil man keine Tragkraft hat. Keine Tragkraft. Im Übrigen jetzt nur in Klammern gesagt, wir haben ja kein Eheseminar. Das beste Rezept in der Regel, wie man geduldig ist in der Ehe, heißt schweigen können. Schwierig, ja? Ich sag ja. Das beste Rezept. David lernt Geduld. Jetzt sitzt er dort in der Höhle, jetzt kommt Saul. Gell, dass man das einmal deutlich sagt, der Luther umschreibt es sehr vornehm. Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. So ist es, ja. Also, da weiß man, was gemeint ist. Deswegen geht der Saul in die Höhle, das will er natürlich nicht für seine 3000 Elite-Soldaten machen. Und jetzt kommt die große Versuchung für David. Er sitzt hinten in der Höhle mit seinen Männern und jetzt hätte er es in der Hand und ich sage es ihm auch. Da sprachen die Männer Davids zu ihm, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hände geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Ich habe die ganze Konkordanz gewälzt. Das steht nirgends. Die lüget ihn glatt an. Niemals hat Gott zum David gesagt, ich gebe dir den Saul in die Hand, du kannst tun, was dir gefällt. Es steht zumindest nicht da. Hat der Saul war anderweitig beschäftigt. Müsst ihr mal ausprobieren, wie sensibel man auf dem Klo noch ist, ich weiß nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er ein Nickerle noch gemacht hat, so denke ich vielleicht auch. Jedenfalls, der Rat der Brüder, der engsten Vertrauten des David, ist hier wieder Gott. Ist hier wieder Gott. Nach Gottes Willen leben, manche sagen, ja, ich frage halt nur die Brüder und Schwestern, die können gewaltig irren. Der Rat der Brüder ist immer am Wort Gottes zu prüfen. Das ist immer am Wort Gottes zu prüfen. Das Erste ist immer das Wort, erst das Zweite. Das ist dann der Rat der Brüder. Wo liegen die Fallen, die jetzt die Brüder dem David stellen? Erstens, Gott hat es so nie gesagt. Das Zweite, David sei der Richter. Er könne jetzt entscheiden. Nein, David ist nicht der Richter. Richter heißt etwas endgültig entscheiden. Das können wir nicht. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Das hat nicht einmal Jesus gemacht. 1. Petrus 2, Vers 23 ist ein ganz wichtiges Wort. Das zeigt uns die Jesusart, wenn es darum geht, endgültige Urteile zu fällen und zu vollziehen. Der nicht widerschalt, da er gescholten war. Der nicht drohte, da er litt. Er stellte es aber alles dem anheim, der da Recht richtet. 1. Petrus 2, 23. Erst Gott steht das endgültige Urteil über einen Menschen zu. Wir können das Gericht, ein Urteil, ein endgültiges, nicht vollziehen. Wir können Einschätzungen geben. Deshalb sagt Jesus in der Bergpredigt Matthäus 7, Vers 1 und die folgenden, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet, denn mit welchem Maß ihr messet, wird euch gemessen werden. Uns steht das endgültige Urteil nicht zu, über keinen Menschen. Weder positiv noch negativ. Ich stelle es in Gottes Barmherzigkeit. Ich kann nie über jemanden sagen, ich mache es mal ganz direkt, ich kann nie über jemanden sagen, er ist jetzt verstorben, er ist bei Jesus. Woher nehme ich das Urteil? Auch wenn ich ihn ziemlich gut gekannt habe, ich könnte sagen, ich vertraue darauf, so wie ich ihn gekannt habe. Ich kann aber auch nicht sagen, der ist jetzt geradewegs in die Höllen untergefahren. Ich kann nichts sagen von beidem. Ich kann im besten Falle sagen, er wird jetzt schauen, was er geglaubt hat. Das kann ich sagen, weil das lässt es offen. Und steht über einen Menschen weder in der Zeit noch in der Ewigkeit ein endgültiges Urteil zu. Der Herr ist Richter. Und was der David erkennt, seine Männer redet ihm ein, jetzt bist du bloß ein Messerlinge weg vom Königtum. Du brauchst bloß Messer nehmen und zustechen. Und David sagt, wie soll von Bösem Gutes kommen? Das geht doch nicht. Was wäre aus dem David geworden, wenn er in der Höhle der Saul umgelegt hätte? Er hätte, jetzt mal ganz menschlich gesprochen, er hätte in Israel ständig als Königsmörder gegolten. Sein Königtum wäre von Anfang an mit Blut befleckt gewesen. Die Männer wollen ihm einreden, der Zweck heiligt die Mittel. Nein, der Petrus hat es auch gedacht, an welcher Stelle? Die wollen, nein, noch viel direkter. Die wollen Jesus gefangen nehmen. Und dann nimmt er sein Schwert, also geübt war er nicht, wenn er bloß den Urlaub trifft, habe ich immer wieder gedacht. Gell? Aber das muss man auch kennen. Auf jeden Fall, er hat auch gedacht, der Zweck heiligt die Mittel, ich schlage Jesus frei. Und Jesus sagte ihm, nein, stecke dein Schwert in die Scheide. Wer das Schwert nimmt, wird durch Schwert umkommen. Böses gebiert Böses. Das gilt ganz alltäglich in unserem Leben. Es gilt ganz alltäglich. Du kannst nicht erwarten, wenn du jemand ärgerst, dass der freundlich zu dir ist, der wird es rikoschen. So ist es. Das weiß jeder von uns. Wenn ich will, jetzt sind wir nochmal bei der Ehe, wenn ich will, dass der andere sich tatsächlich verändert, muss ich ihm Gutes tun. Muss ich ihm Gutes tun. Aus Gutem wächst wieder Gutes. Nicht immer. Es gibt da Knauber von Leuten, die lassen sich noch Gutes tun und machen gar nichts. Aber so ist die Regel. Deshalb ist es eine der wichtigsten Worte Jesu, Matthäus 5, 43 folgende. Das müssen wir schön lesen. Das spricht wieder unserer Natur, aber das ist die Jesusart. Das kann nur er sagen, weil er so gemacht hat. Matthäus 5, ab Vers 43 bis Vers 45a. In der Lukas-Fassung ist noch ein bisschen ausführlicher. Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Wo Gutes gesät wird, da wächst wieder Gutes. Die ausführliche Stelle ist Lukas 6, 27 und 28. Ich hatte so gefreut, ich war ja, bin vor 14 Tagen aus Indien zurückgekommen, als wir dort mit unseren Dekanen zusammensaßen und sie mir so erzählten, das ist schon. Die Brüder und Schwestern in Indien kommen immer, immer stärker unter Druck. Immer stärker. Und da hat erzählt einer, da kam ein Schlägertrupp von fanatischen Hindus und hat ihn zusammengehauen, der Pfarrer, während dem Gottesdienst. Seine Gemeindeglieder haben Polizei alarmiert, die kam auch und hat dann den Pfarrer mitgenommen, verhaftet. Wegen Störung der öffentlichen Friedens. Er sei schuld mit dem, dass er von dem Gott Jesus gepredigt hat, dass die Hindus sich provoziert fühlen. 5 Polizisten auf dem Weg zur Polizeistation, zwar droben in einer Stadt im Siedlerdschungel, sind die Polizisten von den Terroristen angegriffen worden. Die sind aus dem Hinterhalt geschossen. 3 von den Polizisten wurden ziemlich schwer verletzt. Und der Pfarrer hat die 3 aus der Schusslinie gezogen und hat sie, die Gemeindeglieder, geholt und hat die 3 Polizisten gerettet und sie bei sich aufgenommen in der Gemeinde und sie haben sie 2 Wochen lang in der Kirche gesund gepflegt. Das Krankenhaus ist da oben nicht erreichbar und die mussten sich verstecken vor den Terroristen. Das hat er mit einer Selbstverständlichkeit erzählt. Ich hab innerlich bloß zittern können und denke, das ist, das ist die Jesusart. Er hat auch damit nicht angegeben, sondern einfach erzählt, so war der Vorgang. Und deshalb wachsen diese Leute auch dort und die Gemeinden. Das explodiert geradezu. Wir haben vorher das Wort gehört, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Das lernen unsere Brüder und Schwestern gerade in Indien. Das lernen sie. Ich habe schon erzählt, als ich einreisen wollte jetzt, da haben sie mich gleich rausgezogen wieder aus dem Verkehr. Ich war da im Computer eingeben und als ich durfte nicht einreisen, gebannt von der indischen Regierung, sie haben mich mitgenommen da ins Verhörzimmer, waren sehr böse mit mir zunächst. Und dann, ich habe darauf beharrt, ich habe doch ein Visum, ja, das gilt nicht. Dann sehen schon wieder den Mann von der Fluggesellschaft, dass ich zurückfliegen muss. Und dann saß ich da und dann kam plötzlich der Eberste und hat mich da verhört und dann fragt er, Sie sind ein Doktor. Ja, sage ich. Ja, was sind Sie für ein Doktor? Dann habe ich zuerst gedacht, du musst ja nicht im Grad auf die Nase binden, dass du da Doktor der Theologie bist. Dann sagst du halt Doktor der Erziehung. Ist ja auch gelogen. Theologie ist ja auch Erziehung. Und wie ich das sagen wollte, hat der Geist mir gesagt, nein. Dann habe ich gesagt, ich bin Doktor der Theologie. Ja, dann lehren Sie Theologie. Dann habe ich gesagt, nein, jetzt bin ich Gemeindepfarrer, früher habe ich das gemacht. Ja, wollen Sie hier in Indien predigen und Theologie treiben? Dann habe ich gedacht, ja, wenn du das jetzt sagst, dann kannst du gleich einpacken. Dann sagst du mal, ich will die Sozialarbeit besichtigen. Und wieder hat der Geist gesagt, nein, das kannst du nicht machen. Dann habe ich gesagt, ja, wir haben Mitarbeiterkonferenz und ich werde sicher dort predigen. So hat er noch gemeint. Eine Weile angucken, hat er gesagt, glauben Sie an Gott? Er hat gesagt, ja. Glauben Sie an Jesus? Er hat gesagt, ja. Glauben Sie auch an den Heiligen Geist? Er hat gesagt, ja. Und dann sagt er, glauben Sie auch an die Gottesmutter Maria? Dann habe ich gesagt, nicht so recht. Warum? Dann habe ich gesagt, ja, in der Bibel steht, sie wird selig gepriesen. Von allen Generationen, aber dass sie in den Himmel gefahren ist, das steht nicht in der Bibel und deshalb kann ich das nicht glauben. Hat er mir wieder anguckt, dann hat er leise gelächelt und gesagt, I am a Roman Catholic. Ich bin ein römischer Katholik. Und dann hat er plötzlich gestrahlt und hat es abgeschlossen und hat zu mir gesagt, aber Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann nimmt er meinen Pass, ich krieg den Stempel, und könnte einreisen. Auch in schwierigen Situationen geradlinig bleiben. Der Herr segnet, es hätte auch ganz anders gehen können, als er wieder im Flugzeug sitzt, wie das Jahr vorher, und zurückdämpft. Ich habe noch nachher gehabt, wo wir darüber gesprochen haben in Indien, habe ich gesagt, ich lerne das, was ihr auch lernt. Ich lerne es in Das sind vergleichbar harmlose Situationen, was ihr in Schwierigkeiten lernen müsst. Gradlinig bei Jesus bleiben. Obwohl, wo der mir noch den Pass zurückgegeben hat, da war ein Zettel drin. Und auf dem Zettel ist eintragen gewesen, er ist gebannt von der indischen Regierung, 100.000 Rupien Geldstrafe und 2 Jahre Gefängnis. Und habe gedacht, ha. Bei der Ausreise war das ja noch wichtig, weil dann haben die den Zettel wieder gesehen und prompt bei der Ausreise Pass abgenommen, das Übliche. Da bin ich da gestanden und habe gesagt, also Herr Jesus, 100.000 Rupie Geldstrafe, das sind umgerechnet 2.000 Euro, das täte nun noch bringen. Aber 2 Jahre Gefängnis, das wäre mir nicht so recht. Lass mich wieder raus. Das hat er noch gemacht. Die Jesusart. David will Gottes Willen nicht erzwingen. Er will es nicht erzwingen. Er wartet auf Gottes Handeln. Geduld ist das Wichtigste überhaupt für die Gemeinde, für die Jesusleute, gerade in der Endzeit. Merket euch den Vers, der wird uns alle nur sehr, sehr wichtig wäre der Offenbarung 13, Vers 10. Da ist die Rede vom Auftreten des Antichristen. Da ist die Rede davon, wie er sogar, ihm wurde Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen. Wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet werden. Das gilt der Jesusgemeinde. Und dann kommt, hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Geduld und Glaube der Heiligen. Das ist das Entscheidende für die Endzeitgeneration. Wie erkenne ich Gottes Stunde, wenn er will, wenn er handeln will? A, ich bete darum. Zum Beispiel, wann ist Gottes Stunde, wenn ich mit einem anderen, der mir Mühe macht, reden soll? Nicht, wenn mir's gerade danach ist, sondern da gehört das aufbetende Gebet dazu. Und dann wird Gott die Gelegenheit geben. Er öffnet Türen. Das Zweite, wie erkenne ich Gottes Stunde? Jetzt treibt mich der Geist Gottes an. Das Dritte, ich habe darüber Frieden. Ich benehme Romanumtriebe, solle nicht. Sondern ich weiß ganz klar, jetzt, so erkenne ich Gottes Stunde. Und das Vierte, es hat Wirkung. Da kennt man noch im Nachhinein. Kommt das Lied eigentlich im Gesangbuch? Ich kann bloß den Vers, ich krieg's aber wahrscheinlich gar nicht ganz zusammen. Merk, Seele, dir dies große Wort, wenn Jesus ruft, so geh. Wenn er dich aber brauchen will, so steig in Macht empor, wird Jesus in der Seele still, nimm du dir auch nichts vor, Helmut. Erstens darum beten, zweitens der Geist treibt mich an, drittens ich habe innerlich den Frieden und viertens es hat Wirkung. Kommt was raus dabei. Kommt das Lied im neuen Gesangbuch oder im alten? Muss ich mal auswendig lernen, weil ich jedes Mal da rumkatzke. Ist wunderschön. Abschlusspunkt 3, Gottes Willen erwarten. Jetzt möchte ich nur noch zusammenfassen. Wie erkenne ich persönlich Gottes Willen in meinem Leben? Erstens aus dem biblischen Wort. Hauptwort, es steht da dazu im Alten Testament, Micha 6, Vers 8, was steht da? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Luther übersetzt jetzt leider, was der Herr von dir fordert, ist eigentlich eine andere Frage. Was fordert denn Gott mehr von dir als Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott? Wenn ich an diesen drei Aussagen das prüfe, was jetzt in meinem Leben dran ist, Gottes Wort halten, ist in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes, geschieht's in der Liebe, Liebe üben. Und ist es in der Demut. Micha 6, Vers 8. Wie erkenne ich Gottes Willen? Zweitens, ich erkenne es aus meinem Verstand. Das ist eine ganz einfache Antwort da. Woher kommt es aus meinem Verstand? Wieso können wir das sagen? Aus 1. Mose 3. Was sagt der Gott? Der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Wenn das ja oft so verzerrt ist bei uns, aber die Grundlinien sind uns schon klar. Kann niemand sagen, ja, das war mir nicht bewusst, dass wenn ich dem 100 Mark klaue, dass das nicht recht ist. Ja doch, das weiß man schon. Drittens, wie erkenne ich Gottes Willen? Durch den Rat der Brüder und Schwestern. Ist immer gut, man lässt sich beraten, vergewissern. Gerade wenn es um weitreichende Entscheidungen geht. Viertens, wie erkenne ich Gottes Willen durch die Umstände? Israel hat erkannt, es ist Gottes Wille, dass er uns retten will, weil er das Wasser hat Bahn gemacht. Dann hätten sie nicht sagen können, ha, ob das jetzt Gottes Wille ist, der gefährliche Abstieg, dann ins tote Meer. Das müssen wir schon mal die Propheten befragen. Soll der Mose mal lang beten? Nein, das Wasser teilte sich, geh hindurch so schnell wie möglich. Gott schafft die Umstände. Wie erkenne ich Gottes Willen? Das ist jetzt extra an fünfter Stelle. Ich kann es auch an Zeichen erkennen. Manche nehmen Zeichen als Erste, die machen das alles wieder, wie heißt der mit dem Fell? Der Gideon. Und die legen ständig Fell aus. Und dann wissen sie gar nicht mehr nachher, ob sie nass oder trocken gesagt haben. Nein, das ist der äußerste Fall. Und der Gideon ist ja immerhin in so einer verschwindenden Minderheit und das riesige Heer der Philister. Also der brauchte schon für sich Gewissheit. Wenn es nur darum geht in deinem Leben, ob du Armee erführen sollst, dann legst du Fell aus. Oder vielleicht auch in dem Fall, wenn du heiraten willst. Wenn man in den Krieg zieht, braucht man ein sicheres Zeichen. Gilt aber jetzt nicht für die Heirat. Aber ich bekenne, dass in meinem Leben bei solch einer wirklichen Grundentscheidung meines Lebens ich gesagt habe, Herr, da brauche ich ein Zeichen. Das entscheide nicht von mir, auch nicht mit den Brüdern. Es entscheide nicht einmal mit einem Wort, sondern frage die Macht es so. Und das hat er gemacht. Wie erkenne ich Gottes Willen? Sechstens, ich erkenne es auch aus Träumen. Aber das ist ein bisschen ein diffuses Mittel, gell? Aber es ist biblisch. Ich will ihnen Träume und Gesichte geben. Das gibt's auch. Das heißt also ganz direkt, für uns Christen, die wir nach dem Willen Gottes leben wollen, ist das Hören entscheidend wichtig. Das Hören entscheidend wichtig. Und Hören heißt auch Lesen, dass ich erst einmal weiß, was im Bibelwort steht. Da hat es wahrscheinlich beim David aufzuckt, wo seine Leute gesagt haben, so hat doch der Herr gesagt. Na, hat er überlegt, das hat er mir überhaupt nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Er hat ja auch vorher in der Höhle ganz anders gebetet. Hilf du mir, nicht gib ihn mir in die Hand. Das Hören ist entscheidend wichtig. Wenn ich nach Gottes Willen leben will, dann heißt das, ich bitte auch darum. Eines der großartigsten Worte, das sollte mir jeden Tag in unserem Gebet dabei haben. Psalm 86, Vers 11. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Das ist ein rechtes christliches Gebet. Das ist schon der Zettel hochgehoben. Bitte. Erwarten Gottes Willen, erwarten und nach ihm leben, das heißt aufmerksam sein. Gell, der Herr, der tut in der Regel das nicht mit den Posaunen von Jericho vor uns ausblasen, was ich machen soll. Der Geist Gottes ist ein Geist der Stille. Da muss ich schon aufmerksam sein. Der Samuel, das ist eine wunderbare Geschichte. Er schläft, aber er ist aufmerksam. Er hört, als Gott ruft. Er hört, als Gott ruft. Wie viel Mal? Dreimal. Ja, sage ich, jetzt langt mir's. Irgendwie habe ich nicht alle Tassen heute Nacht zusammen. Ständig renne ich da zum Eli und sie ist nichts. Er bleibt aufmerksam. Und das Dritte, das Letzte, nach Gottes Willen leben, das wollen, das heißt gehorchen. Das heißt gehorchen. Sonst kann ich es gleich lassen. Sonst kann ich es gleich lassen. Schlussbeispiel, kennt ihr diese, wie sagt man da, Hausiererin mit ihrem großen Korb, so sind sie früher über die Dörfer gekommen und haben da alles verkauft. Und jetzt kommt sie, ein Mann beobachtet sie, sie kommt an einer Wegkreuzung. Vier Möglichkeiten. Dann stellt sie sich hin und dann nimmt sie ihren Stock und schmeißt ihn in die Luft und guckt. Hebt ihn wieder auf, schmeißt ihn nochmal in die Luft. Guckt wieder. Das dritte Mal. Und dann schließlich nimmt sie den Stock und geht entschlossen den Weg. Dann fragt er sie, was haben sie denn jetzt gemacht gerade? Dann hat sie gesagt, ah, vier Möglichkeiten, vier Dörfer, ich habe keine Ahnung, wo mache ich das beste Geschäft. Deswegen habe ich meinen Stock entscheiden lassen. Ich habe ihn aufgeschmissen und wo das dicke Ende nachfällt, da bin ich nachgegangen. Dann hat er gesagt, ja, das verstehe ich, aber warum haben sie ihn dreimal aufgeschmissen? Ich habe ihn so lange geschmissen, bis er gefallen ist, wie ich will. Gottes Willen erkennen heißt gehorchen, nicht was ich will. Das ist das Höchste der Geduld. Was betet Jesus im Garten? Vater, wenn es möglich ist, denke dir mal, in der letzten Nacht, bevor sich alles entscheidet, rechnet Jesus noch mit der Möglichkeit, dass vielleicht doch das Kreuz nicht sein muss. Und dann ist Geduld, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Herr Jesus, wir kommen zu dir. Du hast uns das vorgelebt und vorgebetet. In dieser Geduld, in dieser tragenden Liebe, in dieser Saat des Guten, wir bitten dich für uns ganz persönlich. Wir wollen hinter dir herleben nach deinem Willen. Wir wollen, dass du mit unserem Leben etwas anfangen kannst. Nimm unseren Willen und rede mit uns. Hilf uns dazu, dass wir immer besser hinhören auf dich und gehorchen. Wir befehlen uns dir an, wir danken für das Beispiel des Saul, das uns mahnt vor unseren Eigenwegen. Wir danken dir für das Beispiel des David, das uns lehrt, ganz auf dich zu vertrauen. Wir danken dir für dein Beispiel, du bist, und dein Geist wohnt in uns. Gestalte uns nach dir. Amen.